Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Herr Christus, bitte segne dieses dein Wort an unseren Herzen. Amen. Dieser Abschnitt hier aus dem 1. Johannesbrief, aus dem 3. Kapitel, redet von sehr starken Gefühlen. Gefühlen, die sich gegenseitig ausschließen, die sich absolut entgegenstehen. Johannes schreibt von Liebe und von Hass. Dabei geht es hier jetzt nicht um die Liebe zwischen Mann und Frau. Und es geht auch nicht um den Hass, der sich in der Welt an so vielen Stellen leider auch aktuell in seiner mörderischen Macht zeigt. Sondern es geht Johannes um die Liebe, die unter Christen bestimmt sein soll. Agape auf Griechisch. Und er warnt uns eindrücklich vor Hass im Zwischenmenschlichen und seinen Folgen. Liebe und Hass sind dabei nicht nur starke Gefühle, die der eine mehr und der andere weniger stark empfindet, sondern es sind dann zugleich Zeichen dafür, was unsere Herzen regiert. Ist es die Liebe zum Herrn Christus oder ist es der Hass der Welt? Ist es der Glaube an die Liebe Gottes oder ist es der Unglaube, der in der Welt regiert? Und so gibt uns Johannes heute einen Spiegel in die Hand und lässt uns da auf unser Inneres blicken und erklärt uns, worin die Unterschiede zwischen der Bruderliebe und dem Bruderhass liegen. Bruderliebe oder Bruderhass? Das erste ist, die Liebe ist Zeichen des Lebens. Der Hass ist ein Zeichen für den Tod. Unser Abschnitt beginnt damit, dass Johannes auf den Hass der Welt gegenüber den Christen zu sprechen kommt. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Gibt es diesen Hass auch heute, 2000 Jahre später? Offensichtlich. Es gibt ihn heute, zumindest zahlenmäßig, sogar mehr als je zuvor. Hunderte Millionen Christen leiden weltweit unter Verfolgung oder können ihren Glauben nicht so frei ausüben, ausleben, wie es wünschenswert wäre. Und selbst in unserem freien Land, in dem Religionsfreiheit, Glaubensfreiheit als ein hohes Gut anerkannt wird, da ist doch der Punkt schnell erreicht, an dem ein klares Zeugnis für das Evangelium, ein klares Zeugnis für Gottes Willen, für Gottes Ethik als Engstirnigkeit verschrien wird. Und man in Verdacht eines gefährlichen Fundamentalismus gerät. Und auch darin bewahrheitet sich das, was Jesus an anderer Stelle gesagt hat, Matthäus 10, ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wundert euch nicht, schreibt Johannes, wundert euch darüber nicht. Worüber könnten wir uns denn verwundern? Normalerweise zieht derjenige den Hass von Menschen zu oder auf sich, der sich gegen jemanden vergangen hat, wer jemanden verletzt hat, unterdrückt hat, wer jemanden das Leben verleidet hat, der muss sich nicht wundern, wenn ihm Hass entgegenschlägt. Hass als dauerhaftes Gefühl der Abneigung, das aus Wut und Zorn erwachsen ist. Diesen Hass, den gibt es in der Welt und wir alle werden ihn leider auch kennen. Hass, den sich jemand in Anführungszeichen verdient hat. Aber womit haben sich Christen den Hass der Welt verdient? Und es geht jetzt nicht darum, was im Namen der Kirche alles für Unrecht getan wurde. Da kann man zu Recht davon sagen, dass Gottes Name missbraucht wurde und dass auch zu Recht Dinge, die in Vergangenheit und Gegenwart schief laufen, in Christi Namen kritisiert werden. Ob das jetzt Mission mit dem Schwert war oder ob das Missbrauchsskandale sind. Da kritisiert man die Kirche oder die, die den Namen Christi tragen, zu Recht. Aber wir müssen dann auch fragen, ob an diesen Stellen eben wirklich die christliche Kirche gehandelt hat, wo doch Missstände und schlechte Taten bestimmt nicht dem Wirken des Heiligen Geistes entsprungen sein können. Um diese Dinge geht es hier nicht. Petrus schreibt es mal an anderer Stelle, im 1. Petrusbrief, lasst euch, wenn ihr leidet, weil ihr Christen seid, wenn ihr leidet um guter Taten willen, dann nehmt das an aus Gottes Hand. Aber wenn ihr leidet um schlechter Taten willen, dann geschieht es euch sozusagen recht. Ja. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass da, wo der Glaube gelebt wird, der Heilige Geist im Herzen regiert, dennoch die Welt die Christen hasst. Obwohl sie von den Christen gar nichts zu erdulden oder zu erleiden hat. Obwohl wir doch als Leute, die zu Gott gehören, versuchen, jedermann, mit jedermann im Frieden zu sein, jedermann gegenüber Gutes zu tun. Warum soll man dafür gehasst werden? Schauen wir uns eine biblische Geschichte an, wo wir sehen können, was hinter diesem Hass der Welt auf Christen steckt, worin das eigentliche Problem liegt. Das ist die Geschichte eines Brüderpaares von Kain und Abel. Brüder, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Der Abel, der Hirte war, Schäfer war, und Kain war Farmer, Landarbeiter. Nichts von dem, was Abel getan hat, hat Zorn und Hass seines Bruders gerechtfertigt. Abel diente Gott von Herzen, Kain hatte sich der Sünde ergeben. Aber Abel hat Kain ja nicht geschadet dadurch, dass er auf Gott vertraute und Gott im Glauben seine Opfer brachte. Das schadet Kain nicht. Aber gerade darin war es seinem Bruder ein Dorn im Auge. Abel war es, der dem Kain immer wieder vor Augen führte, wie er selbst eigentlich sein sollte. An seinem Bruder hat Kain gesehen, was es heißt, über Sünde zu herrschen, sich nicht von ihr regieren zu lassen. Kain musste erkennen, wie Gott das Leben seines Bruders gesegnet hat und sein Opfer gern annahm, während er das von Kain verworfen hat, weil es aus dem falschen Herzen rausgebracht wurde. Und dafür hasste Kain seinen Bruder. Und wenn die Welt heute die Christen hasst, und zwar die Christenheit, die nicht dem Namen nach ist, sondern wirklich die Christen, die sich von Gottes Geist leiten lassen, dann ist es genau dasselbe. Dass es Christen auf dieser Welt gibt, ist sozusagen ein Stachel im Fleisch des Satans. Passt nicht in die Welt, wo der Teufel für der Fürst ist, wie Jesus sagt. Werden Menschen immer wieder darauf hingewiesen, worum es eigentlich geht. Allein, dass Christen existieren, wird ihnen vorgehalten, dass Sünde keine Konsequenzen hat, sondern dass es darum geht, dass jemand Vergebung braucht. Und das hasst die Welt. Das ist genau das Gegenteil von dem, wie die Welt ist. Sie hasst die Christen dafür, dass wir nicht mehr zur Welt gehören. Dafür, wie Johannes es schreibt, dass wir aus dem Tod zum Leben gekommen sind. Weil wir durch Christus gerettet sind, hat sich unser Wesen verändert. Wir sind vom Tod zum Leben gekommen. Und das, was die Welt ist, das beschreibt Johannes hier mit dem Begriff Tod. Der Hass regiert, wenn keine Liebe da ist, der bleibt im Tod. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Bruderliebe oder Bruderhass, wenn wir dies gegenüberstellen, dann sehen wir, dass beides sozusagen zugleich Zeichen sind. Entweder Zeichen, dass geistliches Leben da ist, oder ein Zeichen für geistlichen Tod. Wie ist das gemeint, wenn Johannes das schreibt, dass wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder? Wir müssen darauf achten, was da Ursache und was Wirkung ist. Die Bruderliebe, die ist nicht die Ursache dafür, dass wir das ewige Leben haben. Dann hätten wir das mit unserem Verhalten uns erkaufen können. Wenn ein solcher Handel möglich wäre, wo hätten wir denn Gottes Liebe und Nächstenliebe hernehmen können? Aus unserem Herzen? Gewiss nicht. Eigenliebe haben wir in unserem Herzen. Aber nicht das, was Gott von uns möchte, dass wir zu 100% ihn lieben und dienen und unserem Nächsten. Keiner von uns ist fähig, kein Mensch ist fähig, diese Liebe in sich zu haben und zu bringen. Also kann das nicht die Ursache dafür sein, dass wir vom Tod ins Leben gekommen sind. Jesus sagt es an anderer Stelle, Johannes 5, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, also Gott Vater, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist die Ursache, dass wir vom Tod ins Leben hindurchgedrungen sind. Ursache ist Christus selbst. Dass er sich in seiner Liebe für uns geopfert hat. Dass er seinen Geist in unsere Herzen schickt. Der uns das Wort von der Versöhnung glauben lässt. Von der Liebe Gottes. Das ist die Ursache unserer Rettung. Das ist die Ursache unseres Lebens, das wir haben dürfen. Und vergessen wir das nie. Wenn Johannes hier von Bruderliebe spricht, dann spricht er sozusagen von dem Reflex, von dem Widerschein, den wir geben können, weil wir von Gottes Liebe angestrahlt werden. Und so ist aber die Bruderliebe eben auch ein Zeichen dafür, dass wir angestrahlt werden von Gottes Liebe. Das ist ein äußeres Zeichen dafür, für die Verwandlung, die Gott mit uns bewerkstelligt hat. Für das neue Wesen, die neue Kreatur, die er geschaffen hat. Wenn Jesus mit Nikodemus spricht, was wir in Johannes 3 lesen können, dann sehen wir dieses Wunder, dass es eine Wiedergeburt ist, dass wir neu geboren werden geistlich. Ein Wunder, was die natürliche Geburt schon ist, dass ein Mensch auf die Welt kommt. Genauso ein Wunder ist es, dass ein Mensch geistlich wieder auf die Welt kommt, dass er wiedergeboren wird, vom Tod zum Leben hindurchdringt. Das ist etwas, was Gott an uns getan hat und uns schenkt und wodurch wir ein neues Leben leben dürfen. Johannes möchte uns die Augen dafür öffnen, dass wir an den Früchten erkennen, in was für einem glücklichen Zustand wir schon heute sind. Wir haben das ewige Leben. Was aber, wenn die Liebe fehlt, wenn nicht einmal der Wille nicht da ist, zum Frieden mit dem Bruder zu gelangen, was, wenn stattdessen der Hass im Herz regiert, dann ist auch das ein Zeichen für den Tod. Und auch hier ist wieder auf Ursache und Wirkung zu achten. Nicht, weil jemand den Bruder hasst, ist er im geistlichen Tod, sondern das heißt, jemand ist in Art, dem Wesen, in dieser Welt gefangen. Und deswegen hasst er auch den Bruder. Anders ausgedrückt, wenn jemand nicht glaubt an Christus, dann handelt er so, wie die Welt handelt. Und über diesen Hass schreibt Johannes: Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Was ist die Lösung? Die Lösung ist Vergebung. Die Lösung ist Vergebung von Christus. Wenn wir das in unserem Herzen auch immer wieder merken, ich will ja das, was Johannes hier schreibt, aber da sind noch andere Emotionen und andere Gedanken in mir drin, dann lauf zu Christus. Denn da ist die Lösung für das Problem. Und erst wenn ich sein Evangelium immer wieder höre und es schmecken darf für mich selber, dann kann ich es besser machen, in Anführungszeichen. Bruderhass oder Bruderliebe, je nachdem, was wir im Spiegel erkennen, den uns Johannes hier vorhält, erkennen wir in der Liebe ein Zeichen zum Leben, in dem Hass ein Zeichen für den Tod. Wie aber äußern sich diese Gefühle oder Einstellungen, woran sind sie zu erkennen? Auch da gibt uns Johannes konkrete Antworten. Und das ist der nächste und letzte Punkt. Die Liebe, die gibt Leben. Der Hass, der nimmt das Leben. Das Liebe gibt, das dürfen wir am Handeln von unserem Retter Christus erkennen. Und das sind sehr tröstliche Worte, die wir hier auch bei Johannes hören dürfen, wenn er in Vers 16 schreibt: Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Das ist Liebe in Vollkommenheit. Etwas, was er nicht hätte tun müssen, aus freien Stücken tun, in dem Bewusstsein dafür, dass es fürchterlich wird. Aber die Liebe zu uns, zu allen Menschen, war stärker als die Furcht und der Bammel davor, was da auf Christus zukommt. Und das ist Liebe, über die es hier geht, in Vollkommenheit. Wir sind seine Brüder, seine Schwestern, für die er sein Leben gegeben hat. Obwohl sozusagen noch nichts zurückkam von uns. Der Römerbrief sagt, er hat uns mit Gott Vater versöhnt, als wir noch Feinde waren. Und die größere Liebe kann man sich nicht vorstellen. Jesus sagt es selbst, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Er hat es in Vollkommenheit vorgemacht. Nicht das Seine zu suchen, sondern das, was dem Nächsten dient. Johannes zieht dann eine Schlussfolgerung raus. Weil wir das geschenkt bekommen haben, weil ihr das geschenkt bekommen habt, diese vollkommene Liebe an euch wahr geworden ist. Dann schreibt er, wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Können wir das? Es ist müßig, hier in einem angenehm klimatisierten Raum zu sitzen und darüber nachzudenken, was man in Extremsituationen denn vielleicht tun würde oder könnte. Keiner kann auf dem Papier sozusagen am grünen Tisch sagen, ob man im Extremfall wirklich bereit wäre, sein eigenes Leben für einen anderen zu opfern. Und vor allem könnte niemand von uns sein Leben für einen anderen geben, um ihm damit das ewige Leben zu retten. Das konnte allein Christus. Aber darum geht es Johannes auch gar nicht. Es muss nicht erst zu einem Extremfall kommen, um Bruderliebe zu erweisen. Es muss nicht erst zu einer ganz außergewöhnlichen Lage kommen. Dass Johannes eigentlich das ganz normale Leben vor Augen hat, das erkennen wir an dem Vers drauf, wenn er schreibt, wenn jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Der Hass gibt nicht, der Hass nimmt. Und darum geht es Johannes ganz, ganz konkret, auch wenn es nicht im buchstäblich tatsächlichen Sinne oft darum geht, wirklich sein Leben einzusetzen für einen anderen. Dinge, die man selbst hat oder deren man selbst fähig ist, die einzusetzen für den anderen. Darum geht es Johannes. Dass man gibt, so wie Jesus gegeben hat und nicht nimmt, wie es der Hass tut. Der Hass nimmt Leben weg, wenn er nicht hilft. Er tötet wohl nicht gleich im wörtlichen Sinn, so wie Kain das bei seinem Bruder Abel getan hat. Aber wer seinem Nächsten das Leben verleidet, es ihm zur Last macht, obwohl er eine Not abwenden könnte, der wird in den Augen Gottes, so wie Johannes es hier schreibt, zu einem Totschläger im Herzen, so wie Kain es gewesen ist. Und vor solcher Hartherzigkeit bewahre uns Gott. Und Gott führe uns immer wieder zu Buße, wenn sich Hartherzigkeit in uns regt. Wenn der alte Adam wieder zu sehr rauskommt. Wenn wir merken, dass wir eigentlich sehr wenig bereit sind, dem anderen zu dienen. Sein Bestes zu suchen, ihm zu helfen. Ob das jetzt materiell ist oder im Zuhören, im Mitanpacken. Auch im Bewusstsein dafür, sich zu freuen darüber, was der andere gibt. Auch das ist Hartherzigkeit, sich zu verschließen, gerne was anzunehmen, aber es nicht anzuerkennen, was der andere an Liebe mir gegenüber zeigt. Und so führt uns Gott da immer wieder zur Buße, wenn wir merken, das ist in meinem Herzen nicht so, wie es Johannes hier schreibt. Und dann wollen wir immer wieder Gottes Liebe dankbar annehmen. sodass wir uns das immer wieder vor Augen malen können. Er hat uns zuerst geliebt und deswegen können wir uns den Vers, den hier Johannes als Abschluss schreibt, auch zu Herzen nehmen. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Amen.